Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Fahrrad XXL. Die Bezeichnung Fahrradladen wird Fahrrad XXL definitiv nicht gerecht. In den bundesweit 18 Filialen und daher wahrscheinlich auch in deiner Nähe erwarten dich Erlebniswelten mit Indoor-Radstrecken, Testsimulatoren und professionellen Fahrradwerkstätten. Du hast Fahrrad XXL nicht in deiner direkten Nähe? Gar kein Problem. Denn Fahrrad XXL ist auch online mit einem großen Shop für dich da. Ob für den Radprofi, den Freizeitradler, den urbanen Biker oder die Familie, bei Fahrrad XXL findest du nicht nur das richtige Bike, sondern auch eine große Vielfalt an Equipment, Bekleidung und Zubehör. Das Sortiment umfasst über 400.000 Artikel von mehr als 300 Marken. Die erstklassige Qualität jedes einzelnen Produkts steht im Vordergrund, genauso wie die fachgerechte Beratung und der Kundenservice. Fahrrad XXL steht für Verlässlichkeit und Qualität dank der jahrzehntelangen Erfahrung und Tradition. Und jetzt das Beste. Fahrrad XXL hat für dich ein exklusives Angebot. Alle Junkmiles-Hörerinnen und Hörer erhalten beim Online-Einkauf auf www.fahrrad-xxl.de mit dem Code JUNKMILES10 10 Euro Rabatt ab einer Bestellsumme von 100 Euro. Den Link zum Online-Shop von Fahrrad XXL und natürlich auch nochmal den Code findest du unten in den Shownotes. Wir wünschen dir viel Spaß beim Shoppen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junk Miles für dich. Viel Spaß! Ihr lieben Sonnenscheine, es gibt diese wenigen Tage im Jahr, in denen man als jemand, der in Norddeutschland lebt, sich über das Wetter freuen kann und gleichzeitig auch minimale Schadenfreude hat, wenn im Rest der Republik das Wetter nicht ganz so gut ist. Das kommt ungefähr an 3 Tagen im Jahr vor. Seid so gut, gönnt sie mir. Ja, bitte. Ich weiß, es wird morgen wieder anders sein. Ja, und deswegen hier aus der Sonne gesendet eine neue Folge Junk Miles, und zwar heute ausschließlich mit mir, denn es geht um die Studie des Monats, die ich euch heute gerne vorstellen wollen würde. Und ich habe total leichte Kost dabei, wie ich finde, und wollte ein wenig Futter geben. Ich habe in den letzten Folgen hier immer mal wieder über irgendwie Schlafen gesprochen. ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es war, meinen Ora-Ring gefeiert, der mir zum einen immer deutlich macht, dass Alkohol überhaupt keine gute Idee ist. Da schreit er mich förmlich an, ja, wenn ich mal 2 Bier getrunken habe. Und gleichzeitig ich diesen aber auch ein Stück weit gefeiert habe, wenn es um das eigene Schlafverhalten zum Beispiel ging. Und genau dafür habe ich mir den irgendwann mal besorgt. Und deswegen stelle ich euch heute die Studie des Monats vor, die sich genau um das Thema dreht. Und zwar einmal ganz kurz die Fakten. Es ist eine Studie der Arbeitsgruppe um Miller, Sargent und Roach. Ja, wie Papa Roach. Grüße an meine Generation. Und der Studientitel lautet A Validation of 6 Wearable Devices for Estimating Sleep, Heart Rate and Heart Rate Variability in Healthy Adults. Ich übersetze kurz. Und zwar, es geht um die Validierung von 6 quasi Gadgets, tolle Übersetzung, also von 6 tragbaren Geräten. Und bei dem Vergleich geht es darum, zum einen die Aufzeichnung des Schlafs, der Herzfrequenz und der Herzratenvariabilität zu vergleichen. Und dafür, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bediente man sich an gesunden Menschen, die nicht unter Schlafstörungen leiden.
Ich glaube, es ist relativ klar, ne? Das wäre sonst eine relativ schwierige Geschichte gewesen. Die Studie ist aus 2022. Und genau, was die halt wahrhaftig macht, ist zu vergleichen, und zwar die folgenden 6 Devices oder auch Wearables, wie man so schön sagt. Es sind die Apple Watch S6, die Garmin Forerunner 245 Music, die Polar Vantage V, der Oura Ring der Generation 2, das Whoop 3.0 und Somfit. Ich muss offen zugeben, dass ich Letzteres nicht kannte. Beim Lesen der Studie stellte sich aber auch so ein kleines bisschen raus, warum ich es vielleicht nicht kannte. Es ist nämlich so, dass von diesen 6 Devices quasi 4 Devices getragen werden als ganz normale Uhr, also die Apple Watch, die Garmin, die Polar und das Whoop-Band, also sind jeweils Bänder bzw. Uhren, die man am Handgelenk trägt. Der Oura-Ring ist, wer hätte es gedacht, ein Ring. Und das Somfit ist wohl so eine Art Patch, welches man sich an die Stirn klebt. Hatte ich zugegeben, ehrlich gesagt, vorher auch nicht gehört. Kannte ich nicht. Ich glaube aber auch, weil das im täglichen Alltag vielleicht nicht unbedingt ganz so gebraucht wird, beziehungsweise möglicherweise die Stelle am Körper auch irgendwas ist, ich weiß nicht, ob die sich durchsetzen wird, so in der Allgemeinheit, dass man mit so einem Band um den Kopf irgendwie rumläuft, um sein Schlafverhalten zu messen. Genau, so. Und jetzt ist es so, verglichen wurden diese 6 Devices und dann, klar, wie so oft in der Wissenschaft, vergleicht man es mit irgendeiner Form des Goldstandards. Und dazu ist erstmal ganz grundsätzlich Folgendes passiert. Also man hat 53 gesunde, junge Erwachsene getestet, die jeweils aufgeteilt in 2 Gruppen, nämlich Frauen und Männer im Verhältnis 26:27. Und die Grundgesamtheit der Stichprobe oder die Leute waren 25,4 Jahre alt im Durchschnitt. Es waren also junge Menschen und es waren gleichzeitig aktive Menschen. Es wird nämlich davon gesprochen, dass die durchschnittliche Frequenz an Trainingseinheiten in der Woche bei 7,5 Einheiten lag. Also die haben sich jeden Tag quasi einmal auf jeden Fall im guten Durchschnitt bewegt. So, der Vergleich des Goldstandards in Verbindung zum Schlafverhalten. Achso, eine Sache vorweg noch, fand ich ganz gut, einleitender Satz. Ging es um Wearable Technologies oder Wearables und dass diese Devices natürlich immer mehr an Popularität genießen und dass der Market Value von Wearables geschätzt wird auf 40 Milliarden US-Dollar. Finde ich relativ amtlich. Also 40 Milliarden US-Dollar, nur um mal so einen Vergleich zu geben, dafür kriegt man ungefähr 3 Pre-Rolls als Junk Miles Podcast Einspieler. Und ich finde das schon eine stattliche Relation dann. So, zurück zu den Devices. Verglichen wurden sie mit dem Goldstandard für Schlafverhalten. Das ist nämlich die sogenannte Polysomnographie. Ja, bei der Polysomnographie sieht das so aus, die ist letztendlich ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Messungen oder Messtechniken, wenn man denn so möchte. Und zwar bezieht die sich vorrangig auf 3 verschiedene Hauptmetriken, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, um Schlafverhalten zu messen. Das ist einmal die Aktivität des Gehirns, dann die Aktivität bzw. der Tonus der Muskulatur und die Bewegungen des Auges. Ja, und jetzt muss man sich das so vorstellen, bei dieser Polysomnographie werden dann 3 verschiedene Messtechniken angewandt, so zum Beispiel die Elektromyographie oder die Elektroenzephalographie. Also letzteres dient der Messung der Aktivität des Gehirns. Elektromyographie dient der Messung der Aktivität der Muskulatur zum Beispiel. Das sind so ganz gängige Messmethoden, bei denen man quasi so Elektroden entweder an die Muskulatur klebt oder eine Maske trägt, also eine Kopfmaske quasi mit Elektroden, die unterschiedliche Bereiche des Gehirns abtasten. Genau, und dann wird halt schlicht gemessen im Schlaf, wie viel Aktivität jeweils da vorliegt. Und für diese Studie ist es halt so gewesen, dass die 53 Leute eine Nacht hier im Labor übernachtet haben. Das wäre von meiner Seite so ein klitzekleiner Kritikpunkt. dass das halt nur eine Nacht gewesen ist. Weil ich würde alleine jetzt mal rein, also erstmal weiß ich, okay, es ist klar, es ist sicherlich praktikabler, eine Nacht zu messen als ein Mittelwert aus drei, weil das vergrößert die Studiendurchführung um Faktor 3, ne? Wenn man die Leute alle immer mit den gleichen Gadgets verbinden muss und da in das Labor bekommen muss, damit die da schlafen können und so weiter. Aber rein praktisch würde ich ein Stück weit denken, wird das Schlafverhalten auch ein kleines bisschen beeinflusst davon sein, dass ich ausnahmsweise mal eine Nacht irgendwo anders übernachtet habe. Deswegen, das fand ich so, war ein kleiner Dämpfer, aber auch nur ein kleiner, völlig okay. So, und deswegen habe ich gesagt, leichte Kost. Und jetzt sind die Leute im Labor gewesen für eben diese eine Nacht. Die haben dann 9 Stunden verbracht, in der sie dann geschlafen haben. Die haben alle 6 Gadgets gleichzeitig angehabt. Also die eben beschriebenen Wearables haben die in der Nacht getragen und sind gleichzeitig mit der Polysomnographie verknüpft gewesen, die dann eben Aktivität Gehirn, Aktivität bzw. Tonusmuskulatur und halt die Bewegung der Augen gemessen hat. So. Und wenn man sich dann die Ergebnisse anguckt, finde ich das sehr, sehr schön, ehrlich gesagt, gerade so, wenn man Wissenschaft und Praxis in irgendeiner Form da reinbringt. Bevor ich das vorwegnehme, erzähle ich euch einmal was über die Ergebnisse. Und zwar ist es so gewesen, dass die Polysomnographie nicht nur natürlich die Schlafdauer im Allgemeinen misst, sondern den Schlaf auch noch in unterschiedliche Phasen einteilt. Die funktionieren entsprechend in 5 verschiedenen Kategorien, aufgeteilt in zum einen die Wachphase, zum anderen dann in 3 verschiedene Phasen des sogenannten Non-Rapid Eye Movement Sleeps oder Schlafs. Und dann eben der Rapid Eye Movement Schlaf. So, und da gibt's schon die erste Unterscheidung zwischen den Devices. Also es ist halt so, dass je nachdem, welches Device man hat, unterteilen die in unterschiedlichen Kategorisierungen. Also ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wer in welche Kategorisierungen unterscheidet. Aber was man an der Stelle festhalten kann, der Goldstandard, der unterteilt in 5 Schlafphasen. Das sieht immer so aus, dass sich, ist eine wahre Geschichte, ein Wissenschaftler, also ein Mensch, eine Person, sich am Ende die Aktivität all der entsprechenden Metriken anschaut, also habe ich gesagt, ne, Gehirn, Muskeltonus etc., als aber auch das die Augenbewegung, und dann eine Person entscheidet, in welche Klassifizierung des Schlafs jetzt hier gerade eingeteilt wird. Also es ist kein Automatismus in der Hinsicht, sondern es hat was mit Subjektivierung zu tun. Ist dadurch natürlich auch so ein kleines bisschen schwierig bei der Vergleichbarkeit. Man kann jetzt nicht sagen, dass da eine höchstgradige Standardisierung an der Stelle hinterliegt. Ist ein bisschen zum Vergleich wie bei einer Körperfettmessung. Also wenn man eine Körperfettmessung mit einer Kaliper macht, ist auch die größte, sagen wir mal, Limitation, die man hat, dass es dann doch sehr personenabhängig ist. Und deswegen die Reliabilität manchmal durchaus in Frage gestellt werden kann, wenn der Messende in irgendeiner Form wechselt. Halten wir fest, der Goldstandard unterscheidet die Schlafphasen in 5 verschiedene Kategorien, die Devices auch in irgendwas zwischen 3, 4 oder 5 verschiedene. So, und warum das wichtig ist, da kommen wir jetzt gleich zu, ist nämlich dann so, dass bei der Auswertung des Schlafs folgendes Ergebnis bei rauskommt. Und zwar, wenn man sich erstmal die 6 Devices im Vergleich zum Goldstandard anguckt in Bezug auf die Schlafdauer als solche, dann lag da jeweils eine sehr, sehr große oder hohe Korrelation vor für alle Devices. Also mit anderen Worten, die Devices durch die Bank können sehr gut erkennen, ob derjenige, welcher jetzt gerade schläft, ja oder nein. Vielleicht nochmal so ganz kurz zur Messmethodik, damit man den Eindruck bekommt, wie das halt so gemessen wird. Die meisten Devices arbeiten immer mit Beschleunigungssensoren. Also sind irgendwelche Beschleunigungssensoren drin, die halt, wie der Name sagt, erkennen, wenn in irgendeine Richtung eine Beschleunigung stattfindet. Und jetzt kann man sich das relativ simpel so überlegen, dass natürlich dann, wenn wir jetzt schlafen und ich trage das entweder am Handgelenk oder am Finger zum Beispiel oder wegen mir auch an der Stirn, dass natürlich dann klar ist, sobald irgendeine Bewegung stattfindet, findet logischerweise eine Beschleunigung statt. Also die Beschleunigung kommt zuerst, dann führt sich das aus in eine Bewegung. Und dann erkennt das Device, okay, da ist jetzt gerade eine Bewegung bzw. eine Beschleunigung, und dann entscheidet auch so ein Stück weit der Algorithmus des Geräts, inwieweit es das jetzt gerade als Bewegung wertet, im Sinne des Wachseins oder in eine Bewegung, die im Schlafverhalten stattfindet, und dann auch mit der Frage, in welcher Kategorie der Schlafphase das jetzt gerade stattfinden könnte. Also es gibt da für die sechs Devices nicht die eine Methodik, die da stattfindet, sondern jeder Hersteller geht am Ende des Tages hin und entscheidet für sich, wie er zum Beispiel nicht nur die Schlafdauer misst, sondern halt auch die entscheidenden oder entsprechenden Phasen des Schlafs mit misst. Aus eigener Erfahrung, ich stelle immer wieder fest, so bei dem Ring zum Beispiel, und ich kann es jetzt wirklich nur für den Ring sagen, das ist aber völlig wertfrei, ja, ist ein reiner Erfahrungsbericht, anekdotisch, ohne dass da irgendeine Wertung drin liegt. Aber was ich dann doch immer interessant finde, ist halt echt, wie gut diese Beschleunigungssensoren auf jeden Fall funktionieren und den Schlaf erkennen. Ich mache mal ein stumpfes Beispiel. Also ich sitze, so wie in der Vorbereitung für diesen Podcast, auch relativ häufig am Schreibtisch, lese einen Paper, benutze meine rechte Hand, der Ring ist an der linken Hand, und mit der rechten Hand markiere ich Textstellen zum Beispiel. Das heißt, die Bewegung da in der Hand ist auch relativ gering, also in der linken jetzt gerade. Und trotzdem ist der Ring noch nie auf die Idee gekommen, mir zu sagen, ah, guck mal, du hast da jetzt bestimmt gerade geschlafen oder sowas. Und die Methodik als solche steht auch dann immer gerne in Verbindung noch, nicht nur zu den Beschleunigungssensoren, sondern zu allen anderen Metriken, die der Sensor jetzt für alle Devices gesprochen, auch sonst noch misst. Also nehmen wir ganz kurz, erinnert euch an eure Uhren, ne? Die haben auch mittlerweile ein Infrarotlicht. Das heißt, die messen auch in irgendeiner Form dadurch die Herzfrequenz, die können die Herzratenvariabilität messen, und am Ende aus diesem ganzen Sammelsurium an Metriken, die können ja teilweise die Sauerstoffsättigung messen, nicht zu vergessen, unabhängig jetzt davon, wie genau das dann ist, aber aus diesem Sammelsurium an Daten entscheidet dann der Hersteller, ist das jetzt gerade Schlafverhalten, ja oder nein. Und ich sag's nochmal, im Vergleich zum Goldstandard ist auf jeden Fall die Ermittlung der Schlafdauer sehr, sehr hoch und sehr, sehr gut. Ja, also was man auf jeden Fall schon mal mitnehmen kann, rein für eben diese Ermittlung funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Dann stellt man fest, dass sobald wir jetzt wissenschaftlich ein bisschen tiefgehender sind, nämlich bei der Klassifikation oder Kategorisierung der unterschiedlichen Schlaf, Kategorien, da fängt die Limitation halt an, weil da zeigt nämlich die Studie auch ganz, ganz deutlich, dass eigentlich kein Gerät so richtig, richtig gut in der Lage ist, überhaupt erstens schlafen vom Wachzustand zu unterscheiden und zweitens dann auch noch in den einzelnen Kategorien zu unterscheiden. Nochmal anekdotische Evidenz, bei Aura ist es so, dass auch da das Schlafverhalten angezeigt wird in Tiefschlafphase, die REM-Phase und so weiter, ich habe sie nicht auswendig, und dann ist das auch alles wunderbar dargestellt und dann ist das auch in Prozente eingeteilt, wo man da jetzt gerade wie irgendwo gelegen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, die Studie zeigt hier relativ deutlich, dass da auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial nach oben ist und dass halt der Goldstandard im Labor dann eben nochmal deutlich genauer ist, als die Devices das im Moment noch sein können. Wir werden sehen, wo sich das hin entwickelt, und ich darf das an der Stelle vorwegnehmen. Also die Autoren der Studie sagen auch gleichzeitig in der eigenen Limitation, wenn man so möchte, dass natürlich diese Devices sich auch weiterentwickeln. Ne? Also ich habe ja eben hier sehr spezifisch davon gesprochen, welche Uhren und Ringe und Stirnbänder das jetzt gerade hier so sind. Und da könnt ihr euch natürlich überlegen, die Studie ist von 2022. Also es wird diverse Hersteller geben, die da jetzt auch schon vielleicht nachgelegt haben. Vielleicht hat sich der Algorithmus auch geändert und so weiter und so fort. So, halten wir also fest. Für die Schlafdauer funktioniert es gut. Bei den Schlafphasen, beschreibt die Studie auch sehr schön, ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Und wenn wir dann weitergehen zur Herzfrequenz und zur Herzratenvariabilität, gibt die Studie, ich sag mal jetzt sinngemäß wieder, also zum einen war es nicht der absolute Hauptschwerpunkt, aber sinngemäß gibt sie wieder, dass die Messung der Herzfrequenz sehr gut funktioniert. So weit, so fein. Bei der Herzratenvariabilität aber auch schon wieder durchaus große Unterschiede vorliegen, weil man da einfach so ein Stück weit in die Schwierigkeit kommt, dass erstens die Frage nach der Messung ist, also nochmal ganz kurz auf die Geräte bezogen, manche Geräte messen halt einmal in der Nacht über einen Zeitraum von x Minuten, dann die Herzratenvariabilität, währenddessen andere Geräte dauerhaft die Herzratenvariabilität aufzeichnen und da am Ende dann eine Auswertung raus erstellen. So, und dadurch ergibt sich natürlich auch schon wieder einfach ein deutlicher Unterschied, je nachdem in welcher Schlafphase man so ist gerade, wird die Herzratenvariabilität auch ein kleines bisschen unterschiedlich sein. Und ich sag mal so, im Vergleich zum Goldstandard jetzt gerade bei der Heart Rate Variability ist der Unterschied auf jeden Fall dann doch schon relativ groß. Und da würde ich vorsichtig sagen, also jetzt wirklich kurz wieder eine Einschätzung meinerseits. Ich würde wie immer in dem Falle gerade bei Herzratenvariabilität niemals Werte von Person A und B miteinander vergleichen. Also es gibt in dem Falle kein gut oder schlecht, weil nicht zuletzt diese Studie zeigt, dass alleine schon die Frage der Messtechniken, der Wearables, mit denen gemessen wurde, einen deutlichen Unterschied ausmachen kann und die Varianz ist da wirklich, wirklich groß. So, nichtsdestotrotz halte ich die Herzratenvariabilität echt für einen guten Parameter, den man sehr gerne im Training als Überwachung verwenden kann. Und mein Ratschlag an der Stelle wäre halt einfach nur, vergleicht, also wenn ihr den denn benutzt, dann vergleicht den ausschließlich für euch und ausschließlich im Verlauf. Und dann ist es total fein. Also dann werdet ihr für euch feststellen, ah, hier ist jetzt heute irgendwas anders, hier ist mehr Stress, hier ist mehr Ruhe, hier ist mehr Training, hier ist mehr Entlastung, hier ist schlechtes Essen, gutes Essen, Alkohol, ja oder nein, was auch immer jetzt gerade einen Einfluss hat auf die Herzratenvariabilität. Und die wird euch das im Verlauf in jedem Falle zeigen. Genau, und deswegen dürft ihr euch da gerne drauf verlassen. So, fassen wir zusammen. Also es ist auch eine schöne Sache in dieser Studie hier, geht es auch so ein Stück weit darum, dass man davon spricht, dass sich bestenfalls die ganze Welt in Zukunft in ein Schlaflabor umwandelt, als dass jetzt jeder mittlerweile natürlich die Möglichkeit hat, über derartige Wearables irgendwie den Schlaf messen zu können und bestenfalls irgendwann auch die Kategorisierung des Schlafs noch besser funktioniert mit den Wearables und so weiter. Und die Autoren geben als Ausblick so ein Stück weit, dass das natürlich dahingehend interessant ist, als dass sich dadurch gegebenenfalls ganz neue Fragestellungen ergeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Autoren schreiben, all 6 wearable devices are valid for the field-based assessment of total sleep time. Also, um die Schlafdauer zu ermitteln, sind die alle klasse. Und dann fängt der nächste Satz schon an mit in contrast. Ne, ist meist kein gutes Zeichen, wenn man vorher gesagt hat, dass gut ist. Alle 6 Devices brauchen auf jeden Fall noch zukünftige Improvements, wie sagt man, Verbesserungen, damit das mit dem Assessment der unterschiedlichen Schlafphasen auch besser funktioniert. Und das fasst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. So, und jetzt, wie gesagt, zum Abschluss nochmal, also weil ich ja selber irgendwie auch ein paar Mal über den Ring gesprochen habe, man darf da die Auswertung nicht allzu hoch hängen. Ja, erstmal ist immer so ein Stück weit die Frage, das schreiben die Autoren auch, welche Daten sind überhaupt zugänglich, welche Daten lassen sich auch für diese Studie überhaupt exportieren, deswegen ist das jetzt auf keinen Fall in Stein gemeißelt. Ich habe ganz bewusst jetzt auch ein Stück weit rausgelassen, eine Wertung der Geräte, weil die ist in der Studie vorhanden. Ja, also da gibt's manche Geräte, die schneiden besser ab, manche, also jetzt nicht beim Schlaf, bei der Schlafdauer, das habe ich gesagt, da schneiden alle gut ab, aber gerade bei den Schlafphasen oder bei der Herzratenvariabilität gibt's durchaus deutliche Unterschiede. Gleichzeitig sagen die Autoren in ihrer Limitation aber auch, dass es auch extrem viel davon abhängt, welche Daten einen jetzt zum Beispiel gerade die App überhaupt zur Verfügung stellt. Ja, die ist nicht dafür gedacht, dass irgendwer einen Excel-Daten-Export macht. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal bewusst außen vor gelassen, weil dafür war mir die Limitation zu groß, als dass ich das jetzt hier öffentlich so darstelle, als dass Device 1, 2, 3 schlechter ist als Device 4, 5, 6 oder sowas in der Art. So, und nochmal für das Training zu Hause zum Beispiel oder das Leben zu Hause, sage ich mal. Also ich persönlich finde die Devices cool. Ob das jetzt eine Garmin ist, eine Polar ist, ein Whoop-Band ist oder ein Ring ist, ich glaube, das ist ehrlich gesagt Geschmackssache. Also es wird Leute geben, die schlafen, sind es gewohnt, mit einer Uhr zu schlafen und dann ist es total fein. Und es gibt Leute, die sind es eher nicht gewohnt, mit einer Uhr zu schlafen oder mögen das nicht. Und dann ist vielleicht der Ring oder tatsächlich sogar das Stirnband eine sinnvolle Alternative. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Dann finde ich die Die Schlafdauer als solche, die sagt jetzt natürlich streng genommen noch nicht allzu viel über die Qualität aus. Das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz werfen diese Geräte ja auch nicht nur die Schlafdauer und die Kategorisierung in unterschiedliche Schlafphasen aus, sondern vielleicht ja auch so eine Art Effizienz zum Beispiel. Also ich kann jetzt wieder nur vom Ring berichten, der wirft aus, wie schnell ich jetzt gerade einschlafe und so weiter und so fort. Aber hey, mal ganz ehrlich, so eine saubere persönliche Evaluierung tut es auch, ne? Also ich glaube, wenn ich euch alle einzeln fragen würde, wie ihr heute Nacht geschlafen habt, und ihr nehmt euch den Moment und denkt mal wirklich bewusst drüber nach, wie ihr geschlafen habt, dann könnt ihr gut beantworten, ob ihr eher 5-mal wach wart, davon 2-mal sogar gefühlt 10 Minuten lang wach rumgelegen habt, ob es eher 5 bis 10 Minuten gedauert hat, bis ihr eingeschlafen habt, seid, oder eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. So, und deswegen glaube ich, darf diese subjektive Bewertung auch ein Stück weit bei einem selber liegen. Die Schlafdauer als solche zu erfassen, ist nett. Jetzt kann man völlig zu Recht auch genau das Gleiche sagen, wie ich gerade gesagt habe. Naja, ganz subjektiv kann ich das auch selber erfassen. Wenn ich um 10 ins Bett gehe, das Gefühl habe, ich schlafe schnell ein, gut durch und stehe um 6 Uhr auf, dann weiß ich, dass ich ungefähr 8 Stunden geschlafen habe. Also minus die Zeit, die ich halt eben in der Wachphase gegebenenfalls war oder noch nicht einschlafen konnte. Völlig richtig. Ich meine, da muss man einfach sagen, ist das wie so häufig bei derartigen Gadgets natürlich einfach auch eine Form der Bequemlichkeit. Dann wird das schön dargestellt, dann wird es natürlich über Wochen hinweg gesammelt, der Datensatz und so weiter. Also macht natürlich auch Spaß, sich das anzuschauen. Und wenn ich das so sagen darf, ich gebe auch zu, es motiviert mich, meinen Schlaf ein Stück weit zu optimieren. Also wenn ich abends irgendwie um 9:30 noch irgendwo sitze, dann denke ich, jetzt könnte ich mal langsam aber sicher ins Bett gehen, weil wenn ich hier irgendwie auf meine 7 Stunden Schlaf kommen will, wenn nächsten Morgen um 6 der Wecker spätestens klingelt, dann wird es jetzt Zeit, ja, dann muss ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ich schlafe, und ich sag's ganz offen, mir hilft das so ein Stück weit, um motiviert zu sein, jetzt schlafen zu gehen, und dann natürlich bestenfalls auch oder zumindest mal die Phase einzuleiten, in der man jetzt dafür sorgt, dass gleich das Einschlafen gut funktioniert, also Handy weglegen, schon mal ein bisschen runterkommen, Licht dunkler machen und so weiter und so fort. Klappt sehr gut, kann ich nur empfehlen, und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass diese ganzen Gadgets und Wearables auf jeden Fall total gut sind und uns unterstützen können, aber wie immer ist es eine Unterstützung, ja, also es ist nicht der heilige Gral, und wir werden nicht unser Leben revolutionieren, wenn wir auf die unterschiedlichen Schlafphasen schauen, die uns einen Whoop auswirft oder so, sondern das eigene Bewusstsein, die eigene Subjektivität dabei ist immer noch ganz, ganz wichtig. Die Kombination aus beidem macht's. Auf der einen Seite die Messtechnik, auf der anderen Seite das Subjektive. Das ist, wie ich finde, immer die beste Kombination. Ist genau das gleiche wie ein Powermeter und eine Herzfrequenz und ein Körpergefühl. Besser kann es eigentlich zum Beispiel jetzt im Training fürs Radfahren nicht laufen. In diesem Sinne, das war meine kleine Studie des Monats. Ich wünsche euch eine fantastische Restwoche, und wir hören uns hier nächste Woche wieder in bekannter Zweisamkeit mit meinem lieben Kollegen Daniel. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann, tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!